Hey, los geht's. Hey, schön, dass Sie da sind. Ich dachte, wir steigen ein mit einem Beispiel zu Warenmenge gleich Stabilisatorindex. Damit haben wir letzte Woche aufgehört. Und dann dachte ich, wir erinnern uns nochmal, was da los ist und machen Beispiele, um zu verstehen, wie man damit arbeiten kann. In dem Lemma haben wir eine Gruppe G, die auf einer Menge Omega operiert. Dann haben wir einen Punkt Alpha aus Omega. Und was wir da bewiesen haben letztes Mal am Ende war, dass die Menge der Nebenklassen von G Alpha in G und die Bahn von Alpha unter G, was ja auch eine Menge ist, dass die gleichmächtig sind. Das heißt, es gibt eine Bijektion von der einen Menge in die andere. Und letztes Mal haben wir uns auch genau überlegt, wie man so eine Bijektion basteln kann. Und zwar haben wir einfach gesagt, naja, zu jeder solchen Nebenklasse gehört ein Repräsentant. Genauso gehört zu jedem Element in der Bahn ja irgendein Element, was das Alpha dahin abbildet. Also sagen wir einfach, wir stellen die in Beziehung zueinander. Man nimmt den Repräsentant und bildet ihn ab auf das Bild davon unter Alpha oder umgekehrt, wenn man so ein Bild hat, Alpha und P, nimmt man das G, was da oben steht und nimmt die davon repräsentierte Nebenklasse. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie man die Abbildung definieren kann. Und wieder war die Wohldefiniertheit das Interessante, das haben wir uns dann klar gemacht, dass es funktioniert, haben gezeigt, dass es wirklich eine Bijektion ist und haben damit Bahnlänge gleich Stabilisatorindex bewiesen. Ich habe schon gesagt, das ist besonders interessant dann, wenn die beteiligten Objekte endlich sind und man dann wirklich so Zahlen hat, mit denen man arbeiten und argumentieren kann. Gucken wir doch mal. Erstes Beispiel. G ist die Gruppe Sym 5. Sie dürfen sich einen Punkt aussuchen. Was soll mein Punkt Alpha sein? Rufen Sie irgendwas zu, zeigen Sie mir Finger, Sie dürfen machen, was Sie wollen. Es gibt 5 Punkte zur Auswahl. Es wäre gut, wenn es einer davon wäre. Sehr schön, da sehe ich eine 3. Alpha ist 3. Okay, was ist jetzt also G Alpha? Ja, das ist dann der Stabilisator von 3 in G. Den gucke ich mir jetzt gar nicht weiter an, sondern ich gehe auf die andere Seite. Auf der anderen Seite steht ja die Bahn von diesem Punkt unter G, also die Bahn 3 in G. Was ist denn die eigentlich? Was ist die Bahn von 3 unter der ganzen Gruppe Sum 5? Wenn ich alles benutzen darf, was da ist. Was kommt dann heraus von dieser Bahn? Die ganze Menge 1, 2, 3, 4, 5. Genau, ich komme überall hin. Die Wirkung von Sum 5 auf der Menge 1 bis 5 ist transitiv. Deswegen ist jede Bahn die ganze Menge offen, egal welchen Punkt ich da hinschreibe. Deswegen habe ich auch gesagt, rufen Sie mir was zu. Es war völlig egal, was Sie mir zurufen, das sieht jetzt immer gleich aus. Das ist die ganze Menge Omega 1, 2, 3, 5. Die Länge dieser Bahn, darum geht es ja, wenn wir uns jetzt fragen, wie groß sind die Sachen, um die es da geht. Die Länge dieser Bahn ist 5. Jetzt kommt Bahnlänge gleich Stabilisatorindex und sagt, ja, die Länge dieser Bahn ist das gleiche wie die Anzahl der Nebenklassen des Stabilisators in G oder in anderen Worten der Index. Wenn das 5 ist, heißt es also, dass ich jetzt weiß, wie groß der Stabilisator von dem Punkt 3 ist. Das kann ich jetzt ausrechnen, denn ich kenne die Ordnung der ganzen Gruppe und ich weiß, dass der Index 5 ist. Das ist also eine Möglichkeit, wenn man das jetzt nicht weiß und keine Lust hat, auszurechnen, wie groß der Punktstabilisator ist, das zu berechnen, dann muss man nur die andere Seite kennen, also die Bahnlänge. Genauso umgekehrt, wenn man weiß, wie groß die Punktstabilisatoren sind, kann man das benutzen, um Bahnlänge auszurechnen. Üben wir das Ganze nochmal. Hier ist ein anderes Beispiel. Die Gruppe H kennen wir schon aus 3.10. Die hatte mehrere Bahnen, die waren nicht transitiv. Und deswegen, wenn Sie mir jetzt Punkte zurufen, dann passieren jetzt durchaus unterschiedliche Sachen. Rufen Sie mir mal 2 verschiedene Punkte zu. Am liebsten nicht aus der gleichen Bahn, damit es interessanter ist. Machen wir mal 2 Beispiele hier aus verschiedenen Bahnen. Einmal Alpha, einmal Beta. Einmal die 4, okay, Alpha ist 4 und dann brauche ich jetzt noch ein Beta. Möchte mir ein Beta zurufen oder zeigen? Wieder 3, okay, können wir machen. Warum nicht? Okay, im Fall 4 schauen wir uns an, wie groß war da die Bahn? Ach ja, stimmt, 4 wurde ja gar nicht bewegt. Die Bahn hat also Länge 1. Also ist das auch mit Bahnlänge Stabilisatorindex der Index vom Stabilisator von 4 in H. In H
Haar. Oder in anderen Worten, Haar ist der ganze Stabilisator. Ja gut, das hätte man auch vorher sehen können, aber das liegt daran, dass es hier eine einelementige Bahn ist. Heißt aber, dass nochmal bestätigt wird, was wir vorher schon wussten. Einelementige Bahnen gehören zu Elementen, die von der ganzen Gruppe fixiert werden. Und jetzt gucken wir, was mit der 3 los ist. Die liegt in einer interessanteren Bahn. Und ich schreibe es euch mal so hin, dass es didaktisch schöner ist, denn hier steht jetzt immer das Falsche in der Mitte. Also machen wir es besser. Ich lasse Platz für die Länge der Bahn. Die Bahnlänge abstrakt ist die Länge der Bahn 3 hoch A. Bahnlänge gleich Stabilisatorindex sagt uns dann gleich irgendwas. Aber erstmal gucken wir uns an, wie lang diese Bahn war. Wie war das denn bei Wetter? Wer sagt mir mal die Bahn von Wetter unter H? Was steht da drin? Außer 3? Sie können es jetzt nochmal live machen. Sie können auch in Ihre hoffentlich existenten Notizen zu dem Beispiel gucken. Da haben wir die ganzen Bahnen ausgerechnet. Wir haben auch die Bahnlängen hingeschrieben. Das heißt, Sie können auch daran argumentieren. Alles schon vergessen? Das ist noch gar nicht so lange her. Aber gut, Sie sind ehrlich. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist sehr erfrischend. Ja, aber das alles vergessen. Okay. Das ist eine Untergruppe von 7. Also gucke ich mir jetzt die Bahnen auf der Länge 1 bis 7 an. 1, 2 und 3 liegen zusammen in einer Bahn. Das sagen uns diese beiden Elemente hier. 4 ist allein in einer Bahn. 5, 6 und 7 liegen zusammen in einer Bahn wegen dieses Dreizyklus hier. Und damit sind alle Elemente ausgeschöpft. Also haben wir insgesamt 3 Bahnen. 1, 2 und 3 zusammen in einer. Länge ist 3. 4 ist alleine. 5, 6, 7 sind zusammen in einer. Länge ist 3. Das war's. Insbesondere haben wir jetzt hier die Bahnlänge und das ist 3. Mit Bahnlänge gleich Stabilisatorindex ist das jetzt auch der Index des Stabilisators von 3 in H. Ohne den jetzt ausrechnen zu wollen, wissen wir, wie groß der ist. Jedenfalls, wenn wir wissen, wie groß H ist. Ich weiß das, Sie wissen das bald auch, wenn Sie geübt haben, noch ein bisschen mehr mit solchen Argumenten umzugehen. Und dann müssen Sie nur durch 3 teilen, denn das ist ja der Index, und dann bekommen Sie die offene Buchstabensart aus. Okay? Man sieht ja auch schon Elemente, die da drin liegen, und dann kann man sich das irgendwie zurecht vorstellen. Dann haben wir ein bisschen geübt, damit umzugehen. So. Fragen, Wünsche, Beschwerden, Antworten, Bekenntnisse, wenn wir schon offen und ehrlich sind. Nichts? Zufrieden? Okay, neutrale Gesichter. Dann gehen wir weiter. Ich schalte mal. Achso, jetzt war ich wieder in der Tafel und habe mich dann umgeschaltet. Es passiert mir ab und zu. Das nächste, was ich anschauen möchte, das ist aber akut. Das nächste, was ich anschauen möchte, ist der Begriff der P-Gruppe. P ist jetzt immer eine kleine Primzahl. Und P-Gruppe für so eine kleine Primzahl P sage ich dann zu einer Gruppe, und hier in diesem Kontext machen wir das auch nur, wenn die Gruppe endlich ist, dann, wenn die Ordnung der Gruppe eine Potenz dieser Primzahl ist. Das ist also einfach ein Sonderfall für Gruppen mit einer bestimmten Ordnung. Das Besondere an dieser Ordnung ist, dass es eine Potenz einer Primzahl ist. Das sind besondere Zahlen und das hat auch Konsequenzen für die Struktur der Gruppe. Wer mehr darüber wissen möchte, muss dann irgendwann mal eine richtige Gruppentheorie-Vorlesung bei mir hören. Aber für den Moment gucken wir uns einfach mal Beispiele an. Wir kennen solche Gruppen. Wenn ich in SYM5 die Untergruppe betrachte, die von dem 5-Zyklus 1 vergleiche 5 erzeugt wird, dann ist die Ordnung 5 und 5 ist eine Primzahl. Das Erzeugnis dieses Zyklus ist also eine 5-Gruppe. Ja. Bitte was? Nochmal? Ach so. Oh, ja. Ich überlege gerade, denn ich gucke immer mal so zwischendurch rein, auch wegen des Tons, und ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass da zwischendurch sowas aufpoppte. Das war bisher, glaube ich, meistens im Hintergrund. Oder ich habe dann halt nicht an der richtigen Stelle geguckt. Was mir auffällt, ist, dass am Ende manchmal komische Dinge passieren. Zum Beispiel habe ich jetzt am Montag gesehen, in der Algebra 1, am Ende, dass dann da das immer so hin und her schwappte, also so wechselte relativ schnell zwischen dem Vorlesungsskript und dem QR-Code für die Evaluation. Das war ganz komisch. Ja, aber gut.
passiert immer, wenn das ausgemacht wird, dann switcht das irgendwie.
Ah, ja stimmt. Ich hatte das vorher auch schon gesehen mit Teilen des Skripts und dann dachte ich, das geht irgendwie vielleicht hin und her zwischen den letzten beiden Sachen, die ich gezeigt habe oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe auch mal keine Lust, extra deswegen da irgendwo abzuschneiden, zumal ich ja manchmal noch spreche. Jetzt muss ich aber jetzt die Tafel umschalten. So. Okay, 5 ist eine Primzahl, das heißt, Erzeugnisse von Zyklen, deren Länge eine Primzahl ist, sind automatisch P-Gruppen für dann die richtige Primzahl. So. Dann gucken wir uns noch eine an. Und zwar gucke ich mir an. Oh, Zeigerspiel. Zwei P-Gruppen mit der gleichen Ordnung, aber mit unterschiedlichen Strukturen. Augensynchron. Die erste heißt A und die wird erzeugt von 1, 2. Nee, ist langweilig. Von 1, 5 und 2, 4. Ich nehme diese beiden Transpositionen und nehme das Erzeugnis davon. Das ist eine Gruppe mit 4 Elementen und 4 ist eine Potenz von 2, also ist das eine 2-Gruppe. Und jetzt schreibe ich noch eine hin. B. Und B wird erzeugt von einem 4-Zyklus. 4 ist eine Primzahlpotenz, wenn ich also einen Zyklus dieser Länge nehme, kriege ich auch als Erzeugnis eine P-Gruppe. Das sind also 2 Gruppen. Beide haben Ordnung 4, aber die Struktur ist unterschiedlich, denn die eine ist zyklisch und die andere nicht. Dagegen ist die Gruppe H da oben keine P-Gruppe. Egal welche Primzahl P wir nehmen, das ist keine P-Gruppe. Wer kann mir sagen, warum nicht? Sie wissen genug, Sie können mir das sagen. Das kam alles schon vor. Ich weiß, wir haben die Ordnung von H nicht ausgerechnet, aber müssen wir auch nicht. Wie zeigt man, dass etwas keine P-Gruppe ist? Na, man zeigt, dass die Ordnung nicht Potenz von nur einer Primzahl sein kann, sondern dass verschiedene Primzahlen in der Gruppenordnung vorkommen müssen. Also, erklären Sie mir, warum in der Ordnung von H verschiedene Primzahlen vorkommen. Ich sehe schon, das müssen wir noch ein bisschen üben. Was für Infos haben wir schon? Was haben wir in der Vorlesung schon gelernt, was Ihnen Informationen über die Gruppenordnung gibt? Wir haben ja schon so viel gemacht. Ja?
Das
war die Frage. Meine Frage war, warum H keine P-Gruppe ist. Warum es also keine Primzahl gibt, deren...
Das
H, was da in der Tafel steht. Ja. Genau, das war die Frage. Ja.
Das ist jetzt... Spekulation.
Klar, das ist total okay.
1, 2 ist ja quasi, oder das Erzeugnis von 1, 2 ist ja quasi eine Untergruppe von H.
Das Erzeugnis von 1, 2 ist eine Untergruppe von H,
das
richtig.
Das Erzeugnis von 5, 6, 7 ist quasi eine Untergruppe von H.
Ah, das ist eine gute Richtung, in die Sie gehen. Und kennen Sie die Ordnung dieser Untergruppen?
Ja, die kenne ich. Also 1, 2 ist 2 und 5, 6, 7 ist H.
Genau, diese Elemente haben Ordnung 2 bzw. 3, die davon erzeugten zyklischen Untergruppen also auch. Und warum war das jetzt wichtig, warum das Untergruppen von H sind? Ach, ich benutze es auch so gerne, aber das ist leider nicht der richtige Zeitpunkt. Sondern, Moment, was benutzen Sie? Sie haben ja recht, aber es kommt aus dieser Vorlesung, es ist nicht Teilenheistenklassen. Ja, genau. Aber wie schön, ich freue mich, dass es so hängen geblieben ist. Nee, welcher Satz aus dieser Vorlesung garantiert uns, dass die Ordnung von Untergruppen immer die Ordnung der großen Gruppe teilt? Da.
Der Satz von Lagrange.
Der Satz von Lagrange. Dankeschön. Also, fassen wir zusammen. Sie haben genau richtig argumentiert. Los, bitte noch einmal erklären.
Die Untergruppe von H ist das Erzeugnis von 1, 2. Also, das Erzeugnis von 1, 2 ist eine Untergruppe von H, das Erzeugnis von 5, 6, 7 ist eine Untergruppe von H.
Ja.
Und die haben jeweils Ordnung 2 oder 3.
Ja.
Und das heißt, 2 muss die, also die Ordnung von dem Erzeugnis von 1, 2 muss die Ordnung von H teilen, und die ist im Erzeugnis von 5, 6, 7 muss die Ordnung von H teilen.
Ja, also ist die Ordnung von H von durch welche beiden Zahlen teilbar?
Nochmal, sorry.
Die Ordnung von H ist also durch welche beiden Zahlen teilbar?
2 durch 3 ist 2.
Die verschiedene Primzahlen sind. Dankeschön. Genau. So macht man das. Und Sie hätten das jetzt, das ist nämlich eine super Prüfungsfrage, und Sie hätten das jetzt wunderbar beantwortet. Danke. Sehen Sie, Spekulation ist okay. Es ist okay, sich ranzutasten und zu gucken, also hier, ich habe da so eine Info, passt die dazu? Ich schaue mal, ob ich ein Resultat finde, das mir das liefert. Ja, genau. Der Satz von Lagrange. Okay. Dann haben wir also jetzt schon P-Gruppen gesehen und auch Gruppen, die keine P-Gruppen sind. Gut. Hier kommt eine Folgerung, und zwar aus dem Resultat von vorher, Bahnlänge der Stabilisator-Index. Wenn die Gruppe, die operiert auf irgendwas, wenn die eine P-Gruppe ist für irgendeine Primzahl P, dann haben wir plötzlich Aussagen über die möglichen Bahnlängen. Die möglichen Bahnlängen sind dann nämlich Potenzen dieser Primzahl P. Dazu zählt auch Bahnlänge 1, das ist auch eine Potenz von P, nämlich P hoch 0. Okay, das heißt also, dass wir hier ein Beispiel dafür sehen, wie die Struktur der Gruppe beeinflusst, was für Möglichkeiten es bei der Operation gibt, Stichwort Bahnlänge. Und ja gut, wenn die Bahn dann nicht nur aus einem Element besteht, dann ist die Länge durch P teilbar. Und das kann total nützlich sein, um irgendwas zu zählen. Wie Sie sich denken können, gibt es natürlich Übungsaufgaben, in denen all diese Sachen geübt werden sollen. Und wir begründen das mal kurz. Eigentlich ist es fast klar. Aber wir können jetzt nochmal üben, Bahnlänge den Stabilisator-Index anzuwenden. Folgerung 14. Was mache ich also? Ich schnappe mir eine Bahn. Bei Delta eine Bahn von E auf Omega. Dann nehme ich mir mal einen Repräsentanten für die Bahn her, also ein Element, was da drin liegt. Sei Delta aus Delta U. Im Moment, ich muss kurz gucken, ob ich auf die Tafel umgeschaltet habe. Ja, habe ich, okay. Sei Delta aus Delta so, dass die Bahn aus Delta die Bahn von einem kleinen Delta unter G ist. Hat jemand vergessen, was diese Notation bedeutet und muss das nochmal irgendwie wissen? Soll ich es nochmal wiederholen? Okay. Diese Notation sagt uns, also das ist eine Möglichkeit, Bahnen zu bezeichnen mit Hilfe eines Vertreters aus der Bahn. Delta ist jetzt also ein Punkt aus Omega und ich komme von Delta mit den Elementen aus G bei der Wirkung genau zu allen Elementen in Groß Delta. Eine andere Schreibweise dafür wäre Menge aller Bilder, Delta hoch klein g, wobei g aus Groß g. Das heißt, es ist suggestiv, habe ich extra so gemacht, damit man sich merken kann, ach so, stimmt, das sind einfach alle Bilder, aber die bilden dann auch genau die Bahnen, in der Delta liegt. Denn Bahnen waren ja so definiert, dass es alle Leute sind, zu denen ich hinkomme, über die Wirkung ausgehend von einem Punkt. Ja, besser? Okay, dann haben wir das. Und jetzt möchte ich gerne Aussagen über die Länge dieser Bahn machen. Ja gut, wenn ich schon die Wörter Länge und Bahn in einem Satz benutze, ist klar, wo es hingeht. Ich brauche also jetzt den Index des Stabilisators von diesem kleinen Delta. Alles ist endlich. G ist eine P-Gruppe, das heißt, die Ordnung ist endlich und eine P-Potenz. Und dann kann ich einfach so Mächtigkeitsstriche machen. Ich muss mir keine Gedanken machen darüber, dass da irgendwo unendlich steht und es vielleicht nicht immer das gleiche unendlich ist oder sowas. Nee, deswegen mag ich endliche Gruppen. Unter anderem deswegen. Jetzt ist also die Länge der Bahn, groß Delta, das gleiche wie die Anzahl der Nebenklassen von dem Stabilisator G-Delta in G. So steht es in dem Lemma drin. Aber es heißt ja nicht umsonst Stabilisator-Index. Die Anzahl der Nebenklassen ist doch genau der Index nach Definition. Deswegen können wir das so hinschreiben. Und jetzt kommt der Satz von Lagrange in seiner ganzen Schönheit und sagt, Moment, aber dieser Index teilt doch die Ordnung der großen Gruppe. Das ist eine P-Potenz. Und jetzt kommt ein Crossover zu Algebra 1 oder zu Schulwissen, denn jetzt sind wir in den natürlichen Zahlen, eindeutige Primfaktorzerlegung. Die einzigen Teiler von P-Potenzen sind P-Potenzen mit möglicherweise kleineren Exponenten. Hier benutzen wir ganz glorios die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung, denn wenn wir die nicht hätten, dann wüssten wir nicht, was da vielleicht noch für andere Teile rumspringen. Wer hat darüber vorher noch nie so nachgedacht, dass die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung uns sagt, dass die einzigen Teile von Primzahlpotenzen Primzahlpotenzen sind? Ja, gut, schön, danke. Dann bin ich froh, dass ich das hier nochmal so gefeiert habe. Alles klar. Dass jetzt daraus folgt, dass wenn die Bahn nicht länger 1 hat, dass dann die Länge durch P teilbar ist, das werde ich jetzt nicht nochmal gesondert bekommen. Ich sehe Zustimmung. Danke. So. Fragen? Beschwerden? Ist einfach nur ein Sonderfall von Wirkungen. Mit mehr Informationen oder mit genauerer Informationen. Und jetzt, oh ja, eins meiner Highlights. Das P-Fixpunkt-Lemma. Wie schön. Das wird später noch einen ganz besonderen Auftritt haben. Es kommt nach diesem Kapitel, ich muss gerade kurz überlegen. Kommt da noch was dazwischen? Ja, ich glaube, es kommt noch irgendwas dazwischen. Aber wir haben da später so ein Highlight-Kapitel mit 2 für unsere Verhältnisse großen Sätzen, wo auch die Beweise so ein bisschen Arbeit verlangen. Das wird sehr interessant, da werden wir ganz viel zusammenwerfen, was wir wissen. Und es sind so Highlights. Wirklich tolle Highlights in dem Sinne, dass für uns dann das Kapitel Gruppentheorie vorläufig abgeschlossen ist, aber in Wirklichkeit geht Gruppentheorie da erst los. So, also dann wissen wir auf einmal ganz viel über Untergruppen und welche Teile der Gruppenordnung garantieren, dass es dazu Untergruppen gibt und lauter so Zeug. Das ist ganz toll. Da wird unser P-Fixpunkt-Lemma so einen Star-Auftritt haben, quasi. Da kommt es dann dazu. Jetzt erstmal ist es einfach nur ein Lemma, das in diesen Kontext gehört, weil es hier um Gruppenoperationen geht. Wir haben nämlich wieder eine P-Gruppe, die auf einer endlichen Menge Orbiter operiert. Und jetzt haben wir was Besonderes. Jetzt nehmen wir uns nämlich eine besondere Teilmenge von Punkten her, die heißt Delta. Delta soll aus den Punkten bestehen, die von jedem Gruppenelement fixiert werden. In unserem Beispiel da oben mit dem H etwa, das ist keine P-Gruppe, aber ich möchte nur erklären, dass dieses Delta ist. Da haben wir als Menge insgesamt die Punkte von 1 bis 7 zur Verfügung, aber die 4 wird gar nicht bewegt. Deswegen wäre da in dem Kontext diese Menge Delta die Menge, die genau aus 4 besteht. Man kann auch gucken, wie sieht die Wirkung aus, dann guckt man sich alle einelementigen Bahnen an und wirft die zusammen, dann kommt man auch zu diesem Delta. Das ist die Menge aller Punkte, die von keinem Gruppenelement bewegt werden. So, und dann behaupte ich hier, wenn wir die Mächtigkeit von Omega nehmen und dann die Mächtigkeit dieser Menge Delta davon abziehen, dann kommt etwas raus, was durch P teilbar ist. Also durch dieses P, diese Primzahl P, die Grundlage für die Gruppenordnung ist. Die Gruppenordnung ist eine Potenz von dieser Primzahl klein p. Und das gleiche p teilt diese Differenz. Wir sehen gleich warum. Und das ist so ein bisschen, ach so. Und dann freuen wir uns später umso mehr, wenn wir das Lemma dann benutzen können. Interessant finde ich an diesem Lemma, deswegen freue ich mich, weil nicht nur der Beweis schön ist, finde ich jedenfalls, sondern auch, weil das so besonders ist, darauf hinzuarbeiten, dass man das benutzen kann. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Vielleicht haben Sie das in Ihrem Studium schon ein paar Mal gesehen. Es gibt so Sätze, bei denen man so ein bisschen Vorarbeit leisten muss, um eine Situation herzustellen, wo das anwendbar ist. Und damit freut man sich aber total, wenn man das dann anwenden kann. Kennen Sie das? Okay, vielleicht bin ich allein mit meiner Freude, aber es ist in Ordnung. Erstmal müssen wir sowieso das Lemma beweisen, bevor ich mich darüber freuen kann, dass wir das anwenden. Na gut, hier kann ich das nicht so feiern wie später in der richtigen Gruppentheorie-Vorlesung, wo wir das noch weiter, wo wir noch detaillierter argumentieren, aber da, wo es dann später vorkommt,
kürze ich das auch gerne ab. Ja, wir müssen jetzt was zählen. Und dazu wie fange ich an? Naja, es gibt vielleicht gibt es so einen offensichtlichen Spezialfall. Es könnte nämlich sein, dass G einfach nichts tut. Auf ganz Omega. Oder könnte doch sein, dass diese komische Menge Delta einfach aus allen Punkten von Omega besteht, weil die Gruppe einfach nichts macht. Die so, ja. Auch erlaubt. Gucken wir mal, was da los ist. Im Spezialfall Omega gleich Delta. Naja, wenn Omega und Delta gleich sind, dann haben sie ja auch die gleiche Mächtigkeit. Die Differenz ist 0 und 0 ist durch Pi-Taga. Gut, das heißt, dann stimmt alles. Sei es jetzt nicht so, wer kann mir erklären, was es bedeutet, dass Delta und Omega verschieden sind? Wie kann ich ausnutzen, dass Delta nicht die ganze Menge ist, sondern dass es da noch andere Punkte gibt? Was heißt das? Irgendwie brauche ich jetzt was, was ich in die Hand nehme und womit ich arbeiten kann.
Wenn Delta nicht Omega ist, dann wären ja irgendwelche Elemente belegt. Also dann gibt es mindestens ein Element, was bewegt wird.
Einverstanden. Denn wenn es nicht bewegt werden würde, würde es ja doch ein Delta geben. Okay, ich kann mir also jetzt ein kleines Omega schnappen, aus Omega ohne Delta, wenn das nicht die leere Menge ist, und dann weiß ich, nach dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es dann irgendein Gruppenelement gibt, was das wegbewegt. Okay, fangen wir also an. Seien dann also Omega aus Omega ohne Delta. Und ja, es gibt was, was das bewegt. Also schnappe ich in der Gruppe, wenn dann was es bewegt. G aus G so, dass Omega G nicht Omega ist. Ah, das gefällt mir. Das ist ein sehr schöner Anfang, weil ich nämlich jetzt etwas über die Bahn sagen kann, in der Omega liegt. Stimmt's? Eine Info steht hier hinten. Es gibt einfach ein Omega verschiedenes Bild, also ist die Bahnlänge größer 1, genau. Weiß ich vielleicht noch was? Wenn wir mal so in unsere Voraussetzungen gucken, was da noch so steht, vielleicht weiß ich ja noch mehr. Genau, die Bahnlänge ist eine P-Potenz, denn unsere wirkende Gruppe G ist ja eine P-Gruppe. Wir können also die Folgerung benutzen, die da oben steht. Jede Bahnlänge ist eine P-Potenz. Also auch diese. Und gleichzeitig ist die aber nicht 1, sondern mindestens 2. Ist also eine P-Potenz, bei der der Exponent oben nicht 0 ist, sondern mindestens 1. Die Bahnlänge ist durch P teilbar. Ha. Jetzt habe ich Omega, ich habe schon Delta rausgeworfen, jetzt werfe ich mal diese Bahn, Omega auf G, auch noch raus. Falls dann noch was übrig ist, nehme ich für den nächsten Punkt. Der wird bewegt, sonst wäre er ein Delta. Die Bahnlänge ist also auch wieder mindestens 2, deswegen durch P teilbar. Dann werfe ich die raus, na, jetzt mache ich. Irgendwann höre ich damit auf, weil nichts mehr da ist, denn die Länge Omega ist ja endlich. Und alles, was ich jetzt rausgeworfen habe, hatte immer durch P teilbare Länge. Die Summe von durch P teilbaren natürlichen Zahlen ist ebenfalls durch P teilbar. Deswegen habe ich, ich habe jetzt ja alles ausgeschöpft, was hier drin liegt, habe ich hier insgesamt eine Anzahl von Elementen aussortiert, die durch P teilbar ist. Das war's. Mal, und wenn das zu wenig ist oder zu oder irgendwie die Richtung noch nicht stimmt, so wie ich es gerade erklärt habe, dann bitte beschweren. Ja.
Also können wir vielleicht noch in den vorletzten Satz gehen.
Mhm.
Das ist jetzt, weil es eine P-Gruppe ist.
Und weil die Bahnlänge nicht 1 ist. Ich kann das auch nochmal dahinter schreiben als Begründung. Mache ich gerne. Also wir haben hier zwei Zutaten. Zutat 1, die Bahnlänge ist nicht 1, denn wir sehen da zwei verschiedene Elemente. Und die Bahnlänge ist eine P-Potenz, wegen Folgerung 3,14 und weil unsere Gruppe eine P-Gruppe ist. Ja gut, aber eine P-Potenz zu sein und nicht 1, heißt, man ist nicht P-Teilbar. Das sind die beiden Zutaten. Ich mache da mal einen Kommentar. Ja genau, es gibt so eine eine kanonische Anwendung, die häufig direkt hinterherkommt, aber die machen wir später. Jetzt wechseln wir so ein bisschen das Thema. Ich habe Ihnen ja schon seit längerer Zeit angekündigt, um nicht zu sagen versprochen, dass wir nochmal den Blick weiten und dass wir ein Konzept finden, was ein paar Phänomene beschreibt und irgendwie verbindet, die wir jetzt gesehen haben, die immer so aufpoppten. Also zum Beispiel, dass wenn man so eine Gruppenwirkung hat und dann einen Punkt irgendwo hin bewegt, dass dann auch der Punktstabilisator sich irgendwie dahin bewegt zu dem passenden Stabilisator von dem neuen Punkt. Und so, wir haben diese komischen Untergruppen gesehen, die entstehen, indem man mit einem festen Gruppenelement davor mit dem inversen und dahinter mit dem Element verknüpft. Also mehrere Phänomene, bei denen ich dann gesagt habe, ja, da gibt es später ein Konzept, was das verknüpft. Und genau da sind wir jetzt angekommen. Genau dort sind wir jetzt, nämlich bei der Wirkung einer Gruppe auf sich selbst per Konjugation. Konjugation ist das Wort dafür. Ab jetzt kann ich also endlich schmerzfrei und ohne mich dafür zu entschuldigen sagen, dass irgendwelche Sachen konjugiert sind. Das alles führen wir jetzt ein, aber erstmal treten wir einen Schritt zurück und gucken uns an, was da in der Gruppe eigentlich passiert, was hinter diesem Konzept liegt. Und dafür ist das folgende Dilemma. Wir fixieren nämlich ein Gruppenelement X und dann definieren wir eine Abbildung, die das tut, was jetzt einfach schon so oft passiert ist. Dieses feste Gruppenelement X wird benutzt, um eine Abbildung zu definieren und die Abbildung macht, dass ein Gruppenelement G geworfen wird auf X hoch minus 1 mal G mal X. Und wir werden uns jetzt klar machen, dass das eine wirklich fantastische Abbildung ist. Besser geht's nicht. Das ist ein Gruppenautomorphismus. In Gruppenautomorphismus steckt Auto, also von der Gruppe in sich selbst, und Bijektiv. Und in Morphismus steckt Gruppenhomomorphismus, also Strukturarten. Das heißt, dass wir wirklich alles an der Gruppe respektieren, was man nur respektieren kann. Na, machen wir uns das mal klar. Lemma 3, 6, 10, Platz ist da auch. Und wir können ja gemeinsam schon mal im Kopf eine Liste machen, was wir da jetzt alles abarbeiten und zeigen müssen.
von gehen sich selbst. Okay, sehen wir, ne? Eine Gruppe ist ja unter der inneren Verknüpfung abgeschlossen, sonst wäre es keine Verknüpfung. Das heißt, alles, was da rauskommt, liegt wieder in der Gruppe. Da müssen wir nichts weiter tun. Was wir aber noch tun müssen, ist, wir müssen die Homomorphie-Eigenschaft überprüfen und wir müssen Bijektivität zeigen. Ja, können wir machen.
Ich fange mal mit der Homomorphie-Eigenschaft an. X ist die ganze Zeit mein festes Gruppenelement. Die anderen Gruppenelemente, die bezeichne ich jetzt immer irgendwie. Ah, tatsächlich könnte ich die ja einmal für die ganze Zeit hernehmen, oder? Naja, also fangen wir damit an. Es soll bitte egal sein, ob wir zuerst verknüpfen oder zuerst abbilden. Ich verknüpfe jetzt mal zuerst. Und dann bilde ich ab. Diese Abbildung heißt jetzt CX. C wie Conjugation auf Englisch. Und X für das Element X, was es tut. Wir werden die Notation später vereinfachen. Es gibt später eine Abkürzung für Konjugation. Wir müssen nicht die ganze Zeit diese Abbildung CX noch rumschleppen. Aber jetzt machen wir es kurz, damit es genau ist. Die Definition der Abbildung CX sagt, dass wir jetzt von vorne mit x hoch minus 1 und von hinten mit x verknüpfen. Wir arbeiten in der Gruppe. Ich darf also vergessen, dass es sowas wie Klammern überhaupt gibt. Ich darf die irgendwo hinsetzen. Und dann füge ich hier in der Mitte zwischen A und B künstlich das Einzelelement der Gruppe ein. Und zwar als x mal x hoch minus 1. Das ist das Einzelelement der Gruppe. Darf ich einfach hinschreiben, da ändert sich nichts. Und wenn ich das mache, dann steht da x hoch minus 1 mal A mal x mal x hoch minus 1 mal B mal x. Und wir sehen deutlich, dass das erste das A, das Bild. 1, 2, 3. Dass das erste das Bild von A unter CX ist und dass das zweite das Bild von B unter CX ist. Ja, ich glaube, das kann es richtig raus. Oder? Dann. Okay. Initiv, Sojektiv, bla bla bla. Wie wäre es mit, wir gucken uns den Kern an und zeigen, dass er nur aus dem Einzelnen besteht. Wir haben ja die Homomorphie-Eigenschaft. Wir können also mit dem Kern kommunizieren. Wollen wir das tun? Ja, ich sehe so ein bisschen Verhaltensnicken. Initiativität mit dem Kern. Okay. Der Kern von CX besteht aus allen Elementen, die ja, kann man das anders schon? Ja, es geht hier vielleicht sogar anders einfacher, aber egal, wir machen es so. Der Kern davon ist die Menge aller Gruppenelemente E mit der Eigenschaft dass die nach dem Abbilden auf dem Einzelelement landen. Es ist das Einzelelement der gleichen Gruppe. Ich habe gerade kurz überlegt, aber es ist ja die gleiche Gruppe, die wir abbilden. Ich habe also wirklich das gleiche Einzelelement. Dann schreibe ich hin, was die Abbildung tut. Das ist die Menge aller Gruppenelemente, für die gilt, dass x hoch minus 1 mal b mal x das Einzelelement der Gruppe ist. Und dann kann ich das umformen. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, naja, da verknüpfe ich jetzt diese Gleichung von links mit x. Dann steht da, das sind die Gruppenelemente, für die gilt, dass g mal x das gleiche ist wie x. Wenn ich von links mit x verknüpfe, steht da ja g mal x gleich x. Aber es gibt nur ein Gruppenelement, was das tut, nämlich das eindeutig bestimmte neutrale Element der Gruppe. Also es geht nicht. Das kleine G. So, mal was anderes. Wenn man das zu Fuß machen will, dann braucht man einfach nur die Kürzungsregel in der Gruppe. Und die Sojektivität. Ja, da sind Sie jetzt dran. Sie dürfen mir jetzt Urbilder sagen. Sei H auf B. Ich möchte gerne ein Urbild basteln für H unter CX. Wie könnte das aussehen? Ja.
X mal H mal X hoch minus 1.
Probieren wir es aus. Wie war das? X und dann H und dann? Okay. So. Guck
gucken wir, was passiert, wenn wir das mit CX abbilden. Die Abbildungsvorschrift sagt, dass wir vorne mit x und minus 1 verknüpfen. Und hinten mit x. Das sieht doch super aus. Hier vorne kürzt sich was weg, hinten kürzt sich was weg und dann bleibt h übrig. Also ist das Element, das wir da hingeschrieben haben, wirklich ein Urbild. Vielen Dank. Und es ist dann sogar das Einzige, aber das ist egal. Kommt mir nebenbei raus. Noch eine andere Möglichkeit, das anzugucken. Umkehrabbildung beschreiben. Hat jemand eine für mich? Falls ihr sowas besser finden, geht das natürlich auch. Alternativ. Umkehrabbildung. Ja, ja, wenn wir schon so lachen, müssen wir das sagen, ja?
Kann das x vorne oder x hinten einfügen?
Genau, also quasi die gleiche Abbildung, aber anstatt dass man x benutzt, benutzt man das Inverse. Und dann muss halt vorne x stehen und hinten x hoch minus 1. Das heißt, wenn ich die gleiche kurze Notation benutze, dann ist einfach das hier. Conjugation mit x hoch minus 1. Ja, cool, so geht's auch. Aha, ein Gruppenautomorphismus. Ja gut, ich würde den nicht so feiern, wenn er nicht irgendwie wichtig wäre und man da interessante Strukturen mit basteln könnte. Vor diesem Hintergrund gucken wir uns die nächste Definition an und hier stehen ganz viele Beispiele. Ja, ganz viele Beispiele. Immer dann, wenn ich mir ein solches Gruppenelement schnappe und festhalte und wenn ich dann die Konjugationsabbildung damit angucke, also das dazugehörige C, dann nenne ich diese Abbildung Konjugation mit X. Das heißt, ich habe jetzt immer, wenn ich so eine Gruppe habe, das Konzept von Konjugieren mit einem Gruppenelement. Und damit ist immer das gemeint. Immer dann, wenn ich sage, wir konjugieren mit bla bla bla, meine ich damit, ich verknüpfe von vorne mit dem Inversen des Elements und von hinten mit dem Element selber. Das ist jetzt immer dasselbe. Es ist immer das gemeint. Und ich kann das mit jedem Gruppenelement machen. Und egal welches das ist, es kommt immer ein Gruppenautomorphismus raus. Der ist sogar meistens interessant. Natürlich gibt es Ausnahmen. Wenn das Element, mit dem ich die Konjugation mache, das einzige Element der Gruppe ist, dann ist es ungefähr gar nicht spannend. In welchem anderen Fall ist es noch eine extrem unspannende Abbildung?
Mhm. Wenn die Gruppe abelsch ist.
Danke, wenn die Gruppe abelsch ist. Ja, nichts gegen abelsche Gruppen, aber die sind vor dem Hintergrund dieser Theorie, die wir hier entwickeln, echt nicht so. Da sind andere Sachen interessant, aber das halt nicht. Okay, jetzt habe ich also Konjugation. Das Bild wird immer abgekürzt. Ich schreibe nicht mehr die ganze Zeit dieses C mit dazu, sondern ich schreibe einfach das Element, mit dem ich konjugieren möchte, oben in den Exponenten. Das ist Standard. Vorsicht, je nachdem, in welchem Bereich der Gruppentheorie Sie unterwegs sind und was für Bücher oder Vorlesungsskripte Sie sehen, kann Konjugation im Prinzip das Gleiche meinen, aber mit dem inversen Element. Es könnte also sein, dass manche Leute in manchen Büchern, in manchen Skripten, ja genau, große Augen sind tatsächlich angemessen, dass die, wenn die g hoch x schreiben, nicht meinen x hoch minus 1 mal g mal x, sondern x mal g mal x hoch minus 1. Aber hoffentlich steht das dann irgendwo. Und die Eigenschaften der Abbildung sind ja auch im Wesentlichen die gleichen. Man muss nur aufpassen beim Rechnen. Es ist eben nicht alles ganz gleich. Und deswegen Vorsicht, wenn Sie das irgendwo sehen. Nur weil es Konjugation heißt, ist nicht notwendigerweise genau das gemeint, was wir hier besprechen. Und selbst wenn, dann könnte die Notation anders sein. Zum Beispiel, ich überlege mal, überall da, wo es eher geometrisch angehaucht ist, da erlebe ich das häufiger, dass es mal so leicht abweichende Notationen gibt und das hat häufig historische Gründe oder Notationsgründe, dass irgendwie in irgendwelchen Communities andere Notationen üblich waren und man sich dann da so angenähert hat zum Beispiel. Gibt es alles. Ist halt so in der Mathematik, nicht nur hier, auch in anderen Bereichen. Was davon unberührt ist, ist aber sowas wie: zwei Elemente heißen konjugiert in der Gruppe, wenn es möglich ist, das eine aus dem anderen zu gewinnen durch eine Konjugation mit einem Gruppenelement. Und die Bezugsgruppe ist wichtig. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, wo ist sie? Ist sie noch da, unsere Gruppe H? Ne? Wir hatten ja vorhin diese tolle Untergruppe H von Sylt 7.
Permutationen in H angucke, dann ist ein Unterschied, ob ich sage, dass die beiden Permutationen H1 und H2 aus H in H konjugiert sind. Oder ob die in G konjugiert sind, also in der großen Sub-7. So, warum ist es ein Unterschied? Warum ist also wirklich dieses in G wichtig bei konjugiert in G? Möchte ich kurz erklären. Wenn ich mir die Frage stelle, ob die beiden Elemente H1 und H2 aus H in H konjugiert sind, dann suche ich innerhalb der Untergruppe H nach einem Element, das diese Konjugation machen könnte. Wenn ich da was finde, schön. Wenn ich da nichts finde, schade. Aber so beantworte ich die Frage, ob zwei Elemente in H konjugiert sind. Ich suche innerhalb von H nach einem Element, was es tut. Wenn ich frage, ob die Elemente in G konjugiert sind, habe ich mehr zum Suchen, weil die Gruppe G ja in diesem Fall wirklich größer ist. Und es gibt Gruppen, in denen in der großen Gruppe sehr viel Konjugation passiert, aber in gewissen Untergruppen nichts oder ganz wenig. In arischen Gruppen zum Beispiel findet keine Konjugation statt, da ist jedes Element nur zu sich selber konjugiert. Und das heißt also, dass es wirklich sehr weit auseinanderfallen kann, wie viel Konjugation in einer Untergruppe möglich ist und wie viel in der großen Gruppe möglich ist. Es ist total wichtig, da zu differenzieren. Ist es angekommen, warum es unterschiedlich ist? Okay. Das gleiche für Untergruppen. Untergruppen heißen konjugiert, wenn man eben auch die eine mit einem Element auf die andere konjugieren kann. Und jetzt kommt auch wirklich ein für alle Mal und für immer benutzbar die Notation, die wir zwischendurch schon gesehen haben, um da Sachen abzukürzen. Nämlich, dass wir Konjugationen nicht nur bei Elementen machen, sondern auch bei Untergruppen. Und wir können es auch bei Teilen machen. Also einfach bei allem, wo es sinnvoll ist, da oben was dran zu schreiben. Und gemeint ist immer, dass man die einzelnen Elemente konjugiert und sich dann eben die Mengen von allen anguckt. Okay, das heißt, wenn ich jetzt in einer Gruppe eine Untergruppe konjugiere, konjugiere ich quasi die ganzen Elemente einzeln und fasse das dann wieder zusammen. Und da wird auch wieder eine Untergruppe draus, denn ich habe ja einfach alles nur quasi woanders hin transportiert innerhalb der Gruppe. Vielleicht habe ich es sogar noch nicht mal woanders hin transportiert, weil zufällig alle Sachen wieder da gelandet sind, wo sie vorher waren, in der gleichen Untergruppe. Sowas passiert auch. Ja.
Ist dann die Reihenfolge relevant, weil die Elemente der Menge sind ja dann immer noch gleich.
Meinen Sie, Moment, ich muss mal kurz gucken, ob ich die Frage verstehe. Also wenn ich jetzt UOP hinschreibe, meinen Sie, ob dann egal ist, in welcher Reihenfolge ich die Elemente der Untergruppe U hinschreibe und mit G abbilde, ob das wichtig ist?
Ja, U ist ja eine Gruppe, aber quasi auch eine Menge. Also ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Erzeugnis in 1, 2 wäre, dann wäre es ja Identitäten 1, 2.
Ja.
Okay, das macht gar keinen Sinn.
Nee, wieso? Das ergibt total viel Sinn. Ich finde das gut. Moment, wir machen es mal. Wenn U das Erzeugnis von 1, 2 ist, dann kann ich das doch in der Gruppe G bei der Division 4 konjugieren. Wir können das doch mal machen, das macht doch Spaß. Ich habe sowieso solche Beispiele. Machen wir das doch mal. Wir konjugieren mal U mit zwei verschiedenen Elementen. Einmal mit 1, 4 und einmal mit 3, 4. Dann machen wir das doch einfach. So, was kommt raus, wenn ich die Untergruppe U mit 1, 4 konjugiere? Da muss ich erstmal die Elemente von U hinschreiben. So, haben Sie gerade vorgeschlagen, welche Elemente sind das?
Identität
1. Identität und 1, 2. So, jetzt muss ich die aber immer noch mit 1, 4 abbilden. Das heißt, ich muss jetzt die Identität mit 1, 4 konjugieren. Ja, da passiert nicht so viel. Wenn ich die Identität mit irgendwas konjugiere, kommt die Identität raus. Und was passiert, wenn ich 1, 2 mit 1, 4 konjugiere? Ja, das ist interessant. Jetzt kann ich Ihnen einen Trick zeigen. Den mache ich immer schon in der linearen Algebra. Vielleicht haben Sie es im Skript gesehen. Falls Sie im Skript geguckt haben, wie ich in meiner linearen Algebra über die symmetrischen Gruppen spreche, dann haben Sie das da schon gesehen. Es gibt nämlich einen ganz tollen Rechentrick beim Arbeiten mit Permutationen, wie man Konjugationen einfacher hinkriegt, als immer alles hinzuschreiben und auszuwechseln. Wollen Sie das sehen? Okay. Ich nehme einen Zyklus und dieser Zyklus hat halt irgendwelche Einträge. A, B, C, bla, bla, bla. Und jetzt konjugiere ich den mit irgendeiner Permutation, das muss kein einzelner Zyklus sein, das kann irgendwas sein, mit irgendeinem Sigma. Sigma kommt aus dem Delta. Wichtig ist nur, dass unten ein Zyklus steht, aber oben kann irgendwas stehen. So, streng genommen muss ich doch jetzt das Inverse von Sigma ausrechnen und davor schreiben, dann den Zyklus, dann Sigma und dann muss ich das alles ausrechnen. Stattdessen mache ich Folgendes. Ich wende Sigma auf die einzelnen Zahlen, die in dem Zyklus stehen, an. Das geht, weil die Zahlen ja aus der Menge 1 bis n kommen. Das heißt, ich bilde ab A mit Sigma, dann bilde ich B mit Sigma ab, das schreibe ich da alles schön hin. Da kommt wieder ein Zyklus raus, und zwar mit der gleichen Länge. Und das ist das Ergebnis. Ich muss nicht alles hinschreiben und nachher ausrechnen, ich kann das machen. Und das Schöne ist, dass bei den Beispielen, die wir hier so besprechen, das häufig im Kopf geht, und deswegen kann man dann Konjunktion super schnell im Kopf machen, und während alle sich noch fragen, wie wir das gemacht haben, denken wir nur, ja, machen wir es direkt. Beweis steht in meiner Dingsvorlesung, das mache ich jetzt nicht nochmal, sondern wir benutzen das jetzt, wir üben das. Wenn ich 1, 2 also mit 1, 4 konjugiere, dann kann ich natürlich ausrechnen 1, 4, 1, 2, 1, 4. Oder ich wende 1, 4 auf diese beiden Leute an und was kommt raus?
2, 4.
2, 4. Also streng genommen 4, 2, aber es ist ja das gleiche wie der 2 Zyklus, 2 Zyklus. Mit diesem wunderbaren Trick. Wir sehen also, dass diese Untergruppe U von 1, 4 wegbewegt wird auf eine andere Untergruppe. Das ist das Erzeugnis von 2, 4. Aber Sie sehen auch, das hätte man sehen können. Ich rechne das nicht aus. Wenn mir jemand diese Gruppe gibt und ich soll das mit irgendwas konjugieren, das war im Kopf. Und zwar mit genau dem Trick. Okay? Ja?
Ich fühle mich gerade mit der Schreibweise.
Mit welcher?
U, E schreiben. Und dann damit die Konjugation rein.
Ja, wir meinen die Anwendung der Abbildung CG und um das abzukürzen, schreibe ich halt nur das G hin.
Aber das muss ja dann nur ganz genau erstmal eingeordnet sein, wenn man das in einem anderen Kontext sieht.
Ja, genau, weil es halt nicht das gleiche ist wie eine Potenz bilden oder so. Aber ja, ich mache das nur in so einem Kontext mit Gruppen, wo total klar ist, dass das gemeint ist. Es wird nicht passieren, dass ich zum Beispiel die gleiche Art Buchstaben für Elemente aus Omega und aus G verwende, sodass man das plötzlich verwechseln könnte. Das passiert nämlich. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt, klar. So wie immer. Ne? Immer dann, wenn man Notation vereinfacht, muss man sich fragen, ist es missverständlich? Und wo sind Quellen für Missverständnisse und sind die quasi weit genug weg? Oder wo sind die Stellen, wo man einmal dazu sagen muss, hier meinen wir Konjugation, hier meinen wir vielleicht was anderes? Aber wir sind noch nicht fertig, wir haben noch ein Beispiel. Mit dem Trick geht es besser, oder? Mit dem Trick geht es auch viel schneller. Jetzt schreibe ich es nicht mehr alles so ausführlich hin, sondern Sie können das jetzt direkt ausrechnen für mich. Es ist egal, ob ich erst das Erzeugnis bilde oder ob ich erst konjugiere. Das liegt daran, dass Konjugation ein Gruppenautomorphismus ist und sich also verträgt mit der Erzeugnisbildung. Denn Erzeugnisbildung ist ja nur gucken, wo irgendwas drin liegt. Untergruppen bilden, Durchschnitte bilden, das ist alles mit Homomorphismen verträglich. Also kann ich, anstatt das so zu schreiben, auch das schreiben. Ich betrachte das Erzeugnis von dem, was rauskommt, wenn ich das konjugiert habe. Ja, was ist denn das Konjugierte von 1, 2 und 3, 4?
Hm?
Warum?
Weil die 1 ist verlegt und die 2 ist nicht verlegt.
Genau. Genau. Der Trick ist ganz toll, wenn die Permutation, die da oben steht, elementfremd ist zu dem Zeug da unten. Dann weiß man sofort, dass nichts passiert. Muss man gar nicht rechnen. Das heißt, da kommt U rein. Wir sehen hier, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, dass man jetzt ein bisschen sieht, warum Konjugation ein interessantes Konzept ist. Wir sehen nämlich, dass Untergruppen manchmal wegbewegt werden und manchmal nicht. Manchmal bleiben die einfach, wo sie sind. Okay, was haben wir noch? Ja, in dem Beispiel habe ich tatsächlich nochmal Sachen zu Fuß ausgerechnet und ich habe mir hier auch noch Sachen aufgeschrieben, weil nämlich der Witz war, dass wir anfangen zu rechnen und dann sehen wir, dass das mühsam ist und dann komme ich mit einem tollen Trick und sage, so, jetzt ist es nicht mehr so mühsam, aber das haben wir jetzt alle schon gemacht. So. Ja.
Erstmal noch, meine Frage war jetzt die Reihenfolge, wir haben jetzt U hoch irgendein Element oder kommutiert mit irgendeinem Element aus G genommen.
Nee, nicht konjugiert, ganz wichtig.
Ja, stimmt, sorry. wenn man jetzt aber U mit irgendeinem Element aus konjugiert, ist es ja die gleiche Menge.
Immer.
Okay, deswegen.
Konjugation mit etwas aus der Untergruppe
ändert nichts.
Genau, deswegen war meine Frage, ob die Reihenfolge dann entscheidend ist. Aber die Menge ist ja...
Die Menge ist die gleiche, genau, bei der Reihenfolge egal. Und das ist auch tatsächlich das, was wir später beobachten werden. Hier haben wir gesehen, dass eine Untergruppe sich nicht wegbewegt, und zwar so, dass auch wirklich alle Elemente da bleiben, wo sie sind. Denn die Identität wird nicht bewegt und dieses Element auch nicht. Und solche Beispiele könnten wir jetzt weitermachen mit anderen Untergruppen, die ein bisschen größer sind, wo also theoretisch die Elemente auch so ein bisschen rumpermutiert werden könnten. Und manchmal passiert das bei Konjugation und manchmal nicht. Und das wird zu einer Differenzierung führen, ich greife vor. Denn wir wollen später Elementen, die eine solche Untergruppe bei Konjugation nicht bewegen, denen wollen wir besondere Namen geben. Beziehungsweise die wollen wir in besonderen Teilstrukturen, da wollen wir die berücksichtigen. Aber wir wollen auch unterscheiden zwischen Elementen, die nur die Menge als Ganzes nicht bewegen und denen, die die Menge festlassen, aber sogar jedes einzelne Element an seinem Platz lassen bei Konjugation. Das ist offensichtlich stärker. All das kommt noch. Da gehen wir jetzt gerade in großen Schritten drauf zu, aber wir sind noch nicht ganz da. Ja, zum Beispiel bei der Sitzung gibt es dann wahrscheinlich gar keine Fragen, oder? Denn das ist ja im Gegensatz zu dem, was wir jetzt schon gemacht haben, ein Babybeispiel. Ja.
Ist Konjugiertsein der Äquivalenzrelation?
Oh, das ist eine ganz tolle Frage. Ich wünschte, ich wüsste, ob das in der nächsten Übungsserie vorkommt. Ich glaube nicht. Wollen wir kurz drüber reden?
Ja.
Auf die Gefahren, dass es dann irgendwann doch eine Übungsaufgabe ist?
Also
auf jeden Fall eine tolle Prüfungsfrage. Oh, ist Konjugiertsein eine Äquivalenzrelation? Überlegen wir kurz. Ist jedes Gruppenelement zu sich selber konjugiert? Da wird jetzt genickt. Ja, was nehme ich als konjugierendes Element? Ich muss ja eins finden, ich muss eins hinschreiben. Welches nehme ich? Das Einzelelement der Gruppe. Einverstanden, das tut's. Das Element selber würde ich übrigens auch tun. Oder das Inverse davon. Oder so. Also es gibt noch mehr Leute, aber gut. Symmetrie. Wenn A zu B konjugiert ist in der Gruppe G, geht es dann umgekehrt?
Dann nehme ich dann einfach das Inverse zu dem X jetzt zum Beispiel, also jetzt so kann das
sein. Okay, was denken Sie?
Hätte ich auch gedacht.
Andere Vorschläge? Denken die anderen das aus? Das funktioniert tatsächlich. Wenn a hoch x gleich b ist, dann ist b hoch x hoch minus 1 gleich a. Funktioniert. Konjugation kann rückgängig gemacht werden und dementsprechend ist das symmetrisch. Und bei der Transitivität, ja, was machen wir da? A hoch x ist b, b hoch y ist c. Komme ich dann von a zu c? Da wird wieder vertrauensvoll genickt, das ist gut. Haben Sie einen Vorschlag für ein Element?
Die Verknüpfung sozusagen von den beiden jeweils. Also
genau.
Dann, ja, x1 und x2, also x1 und minus 1 mal x2 und minus 1, x2 mal x1 und minus 2.
Es geht noch einfacher. Wenn a hoch x gleich b ist und b hoch y ist c, dann kann ich einfach nur x und y hintereinander schreiben und die machen mir die Konjugation von a zu c. Es ist wirklich mit der hinteren Ausführung schon getan. Ja, die Antwort auf Ihre Frage ist ja. Und wir konnten das gemeinsam mal antworten. Und dann kriegt man Klassen, die sogenannten konjugierten Klassen. Die spielen auch eine Rolle. Da haben wir später, glaube ich, auch noch sowas wie die Klassengleichung. Da kann man die Elemente zählen und so. Das, ja, ist alles sehr schön. Und dann gibt es auch ein Analogon zu Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Denn dadurch, dass jedes Gruppenelement Konjugation macht, operiert die Gruppe auf sich selber per Konjugation. Das heißt, sie hat plötzlich so eine Doppelrolle als Menge Omega, aber auch als Gruppe G. Und aus Bahnlänge gleich Stabilisatorindex wird dann konjugierten Klassenlänge gleich Zentralsatorindex. Das haben wir jetzt alle schon so ein bisschen im Vorgriff gesehen, wegen Ihrer Frage. Das heißt, wenn das dann später kommt, dann können wir uns kurz erinnern und sagen, ach ja stimmt, da war ja was, das war eine Äquivalenzrelation. Ja, genau. Haben Sie da noch mehr Beispiele? Haben Sie da irgendwo jetzt noch Fragen? Solche Fragen sind übrigens auch der Grund, warum an dieser Stelle der Vorlesung sich jetzt schon mehrfach verändert hat, in welcher Reihenfolge ich die Sachen bespreche. Denn immer wenn ich denke, ah, das ist eine coole Reihenfolge, dann kommen irgendwelche Fragen und dann denke ich, ach so, vielleicht sollte man das doch lieber in dieser Reihenfolge machen. Und dann beim nächsten Mal kommen aber wieder so ganz andere Fragen und dann, naja, können Sie sich bestimmt vorstellen, wie das passiert. Stichwort. Ich schau mal, denn viele meiner Beispiele haben sich jetzt erledigt, weil Sie das alles schon so gut verstanden haben. Ja, dann gehen wir doch einfach direkt zur Definition des Zentralisators. Zentralisator ist jetzt das, es kommen jetzt mehrere Wörter, die manche Studis schwierig finden. Das erste ist Zentralisator, das nächste ist Normalisator und dann gibt es noch ein drittes Wort, das heißt Zentrum. Und diese drei haben was miteinander zu tun, bedeuten aber verschiedene Dinge und es ist wichtig, sie erstmal zu halten. Fangen wir an mit Zentralisator. Wenn ich im Zentralisator eines Elements liege, bedeutet das, dass ich mit dem Element vertauschbar bin bezüglich der Verknüpfung in der Gruppe. Das ist was Besonderes bei uns, denn unsere Gruppen sind ja meistens nicht arisch. Es ist was Besonderes, wenn man vertauschbar ist. Und wir können ja mal kurz überlegen, was für Elemente sowieso immer vertauschbar sind. Die erwischen wir also auf jeden Fall. Naja, wenn ich mit so einem Element X in der Gruppe G anfange, dann ist X auf jeden Fall mit sich selber vertauschbar. Mit seinen Inversen, mit allen Potenzen von sich selber und mit dem Einzelelement in der Gruppe. Das sind doch so typische Leute, bei denen wir sofort sehen, ja, die sind alle vertauschbar. Das heißt, die liegen auf jeden Fall im Zentralisator. Ansonsten ist es erstmal einfach nur eine interessante Teilmenge. Nee, noch schlimmer, es ist nur eine Teilmenge, von der ich behaupte, dass sie interessant ist. Also Menge aller Gruppenelemente, die bei der Gruppenverknüpfung mit X vertauschbar sind. So, erstmal nur das. Und dann haben wir so verschiedene Arten, wie wir da sprechen können. Wir können zum Beispiel sagen, G zentralisiert X oder X wird von G zentralisiert oder G und X sind vertauschbar oder G und X kommutieren oder zentralisieren sich gegenseitig oder so. Da gibt es ganz verschiedene Sachen, wie man das sagen kann. Und vieles davon werden Sie hier von mir hören, deswegen kündige ich jetzt schon mal an, dass es diese verschiedenen Sprachvarianten davon gibt. Und jetzt kann ich das, was ich für ein einzelnes Element gemacht habe, auch mit einer Untergruppe machen oder auch mit einer Teilmenge. Aber ich beschränke mich auf Untergruppen. Jetzt möchte ich mir alle Gruppenelemente anschauen, die mit allem, was in der Untergruppe U liegt, vertauschbar sind. Das ist also eventuell ein bisschen mehr. Je nachdem, wie die Untergruppe U aussieht, kann es sein, dass sehr viele Gruppenelemente mit allen da drin vertauschbar sind. Es kann aber auch sein, dass es außer dem Einzelelement der Gruppe gar nichts tut. Das ist denkbar. So, bevor wir jetzt die anderen Wörter überhaupt erwähnen, mal gucken, ob wir es überhaupt heute machen, möchte ich ein bisschen was dazu sagen und kommentieren und auch noch Beispiele machen. Denn man muss sich da so ein bisschen rantasten an dieses, man ist mit allen Elementen aus der Untergruppe vertauschbar. Wenn Sie es am Anfang schwierig finden, mit diesen Wörtern umzugehen und zu entscheiden, ob Elemente in so einem Zentralisator liegen oder nicht, dann ist das komplett normal. Das ist was, wo sehr unterschiedlich ist bei uns allen, wie schnell wir dann eine Intuition entwickeln, wie schnell wir eine Idee haben, was liegt da vielleicht drin, was nicht, wie kann ich das sehen, welche Rechnung muss ich machen. Einfach rantasten. Im Zweifel am Anfang wirklich nur an die Definition halten und damit arbeiten. Mit der Zeit wird sich wahrscheinlich eine Intuition entwickeln. Und natürlich sollen die Übungsaufgaben dabei helfen. Ich hoffe, dass sie das tun. Und ich hoffe, dass auch meine Beispiele hier dabei helfen. Wir können jetzt einmal gucken. Bisschen was haben wir schon gemeinsam festgehalten, nämlich dass, wenn ich mit einem Element anfange, dass dann das Erzeugnis dieses Elements komplett im Zentralisator liegt. So, das steht hier in der Bemerkung ganz am Anfang und der Grund dafür ist, dass das Erzeugnis eines Elements x ja einfach nur aus Potenzen von x bzw. von dem Inversen von x besteht und die sind alle mit x vertauschbar. Klar. Muss ich gar nicht groß nachdenken. Dann können wir uns noch überlegen, dass der Zentralisator einer Untergruppe das gleiche ist wie der Durchschnitt über die Zentralisatoren über die einzelnen Elemente. Können wir mal kurz schauen, ob wir das glauben. Also, was ist denn der Zentralisator von der großen Untergruppe U, deine Definition, ist, dass die Menge an Gruppenelemente, die mit jedem Element aus der Untergruppe U vertauschbar sind. Gut. Heißt also, ich könnte jetzt mir diese Bedingung angucken, isoliert für ein Element aus U. Ich schnappe mir also ein U aus U, und dann soll ich damit vertauschbar sein. Wenn ich nur mit einem Element aus U vertauschbar sein soll, dann ist es die Eigenschaft, im Zentralisator von diesem kleinen Element umzuhängen. Das heißt, ich könnte das hier, was hier steht, anders ausdrücken als ich bin ein Gruppenelement G aus G, bei dem gilt, für alle O aus O liege ich im Zentralisator von U, von diesem kleinen U diesmal. Das ist ein kleines U. Das auch, das ist ein großes U. Das ist auch wieder ein kleines. Ah, die sind, sehen Sie, so passiert es nämlich. Die sind schon ein bisschen unterschiedlich groß, aber die sind beide klein und das ist wieder groß. Ja, aber wenn ich in jedem Zentralisator liege, für jedes kleine U, dann liege ich im Durchschnitt über alle. So kommt das zustande. Und hier kommt ein kleines Beispiel. Ja. Bleiben wir mal kurz bei dem, was ich mir da überlegt habe, aber wir können auch gerne gleich noch mehr machen. Wenn eine Gruppe selbst abelsch ist, dann sind ja innerhalb dieser Gruppe alle Leute miteinander vertauschbar und liegen also immer gegenseitig im Zentralisator. Und deswegen liegt dann diese Gruppe in ihrem eigenen Zentralisator in der großen Gruppe. Okay, das können wir auch mal festhalten als Bemerkung. Falls U eine Untergruppe ist von G, die abelsch ist, dann ist U enthalten im eigenen Zentralisator. Wenn nicht, dann nicht. Denn im Zentralisator zu liegen heißt, dass man mit allen Elementen aus der Gruppe vertauschbar ist. Und wenn dann eine Gruppe da komplett drin liegt, dann heißt das, dass sie mit allem in sich selber vertauschbar ist und dass sie dann abelsch sein muss. Das heißt, es ist wirklich sogar genau dann weg. Und in diesem Fall haben wir hier ein Beispiel 3.19. Wir haben hier in 3.19 ein Beispiel erstmal für ein Element, was im Zentralisator von einem Element liegt. Und das Beispiel haben wir vorhin genauso gesehen. Wir hatten an der Tafel doch diese Untergruppe U, die von 1,2 erzeugt wurde. Und dann haben wir die konjugiert, einmal mit 1,4 und einmal mit 3,4. Jedenfalls an meiner Erinnerung so gerade. Und da haben wir diese Rechnung schon gemacht, dass wenn man 1,2 mit 3,4 konjugiert, dass dann einfach gar nichts passiert. Und das sehen Sie. Und damit haben wir auch die Brücke geschlagen oder die Erklärung gefunden, warum ich an dieser Stelle in der Vorlesung erst über Konjugation spreche und dann plötzlich sowas wie Zentralisator einführen. Naja, wenn man vertauschbar ist bezüglich der Verknüpfung in der Gruppe, dann heißt es doch, dass man sich bei Konjugation gegenseitig nicht beeinflusst. Das heißt, ich kann mit dem Zentralisator irgendwie einfangen, dass da lokal bei Konjugation nichts passiert. Und das ist ein wichtiges Konzept. Es gibt Gruppenelemente, die je nachdem, wo wir in der Gruppe quasi den Scheinwerfer hin werfen, ganz viel machen oder halt nichts machen bei der Konjugationswirkung. Es ist wichtig, dass wir das differenzieren können. So, dann steht hier noch als Beispiel, dass 2, 3 nicht im Zentralisator von x ist und x ist das Element 1, 2. Da wäre jetzt meine Frage, wer nochmal sehen möchte, wie man das konkret nachrechnet, also was man da hinschreiben müsste, um das zu begründen. Wer möchte das sehen? Wer möchte, dass ich wirklich eine Begründung hinschreibe, warum das Element 2, 3 nicht im Zentralisator von x ist? Wer möchte das? Wird nicht gewünscht. Okay. Die Gruppe U, die da steht, ist das Erzeugnis eines Dreizyklus. Das heißt, die ist zyklisch und deswegen sogar, oder insbesondere abelsch, liegt also in ihrem eigenen Zentralisator. Ich behaupte da aber noch mehr. Ich behaupte nämlich, dass der Zentralisator nur aus U besteht und dass da nichts anderes mehr drin liegt. Die große Gruppe G, auf die ich mich hier beziehe, ist die Syn 4. Da liegt ja durchaus noch einiges anderes so drin. Aber warum zentralisiert das U nicht? Anders gefragt, warum zentralisiert es diesen Dreizyklus 1, 2, 3 nicht? Denn um den geht es hier, von dem wir ganz ab. Okay. Na, da habe ich mir jetzt folgendes Argument überlegt, denn klar kann man das alles nachrechnen und wir können auch gerne gleich eine Rechnung machen, aber ich möchte ja auch mit Ihnen üben, bevor wir rechnen, kurz nachzudenken. So, also habe ich überlegt. Wenn ich im zentralen Saturn von U liege, dann bin ich ja vertauschbar mit diesem 3 Zyklus 1, 2, 3 und auch mit den Inversen davon, 1, 3, 2, der liegt da auch drin. Okay. Und das heißt, ich habe nur zwei Möglichkeiten. Es könnte sein, dass ich irgendwas mache mit den Zahlen 1, 2, 3, ja, aber es kann nicht sein, dass irgendeine dieser Zahlen auf 4 abgebildet wird. Denn kein Element aus U enthält irgendwo die Zahl 4 und bewegt die, sondern da werden immer nur die Zahlen 1, 2, 3 bewegt, wenn überhaupt. Das heißt also, dass Permutationen aus der Sym 4, die die 4 bewegen und aber auch eine der anderen Zahlen, 1, 2, 3, nicht im Zentralsaturn von U liegen können. Anders ausgedrückt, und so steht es da, ganz kurz, der Fixpunkt 4, der einzige Fixpunkt, den die Gruppe U hat, der muss respektiert werden, der darf nicht wegbewegt werden. Und er darf deshalb nicht wegbewegt werden, weil die einzigen Zahlen, wo er hingehen könnte, 1, 2 und 3 sind. Wenn die Gruppe größer wäre, wenn ich noch mehr Zahlen zur Verfügung hätte, zum Beispiel 5, 6, 7, dann könnte ich so nicht mehr argumentieren. Dann wäre 4 nicht mehr der einzige Fixpunkt, dann gäbe es noch mehr, zum Beispiel 4, 5, 6, 7. Und da kann dann durchaus was passieren. Da kann die 4 hinbewegt werden, aber halt nicht zu den Zahlen 1, 2, 3. So, deswegen kann ich hier so argumentieren. Und dann sind halt nur noch wenige Elemente übrig. Und mit denen kann man einfach nachrechnen, dass die mit U nicht vertauschbar sind. Die einzigen Elemente aus der Gruppe sind 4, die mit allem U vertauschbar sind, sind die Elemente, die in U selber. Was für Fragen haben Sie? Sie gucken so ein bisschen skeptisch, aber ich kann nicht deuten, was die Frage sein könnte. Wenn Sie konkret was nachfragen möchten, dann machen Sie das gerne. Die andere Möglichkeit, wenn Sie diese Fixpunktargumentation nicht mögen oder wenn Sie noch nicht überzeugt sind, wie das funktioniert, ist es kein Problem. Sie wissen, was für Elemente der Sym 4 liegen. Sie können sich die Typen von Elementen angucken und können einfach immer einmal argumentieren, warum die meisten davon nicht mit 1, 2, 3 vertauschbar sind. Das geht. Dauert ein bisschen länger, aber geht. Kein Problem. Ja? Sortieren Sie Ihre Frage noch?
Also U ist jetzt arisch.
Ja. Genau, alles innerhalb von U ist miteinander vertauschbar, deswegen liegt U in seinem eigenen zentralen Saturn drin. Und die Frage ist jetzt noch, ob da noch was anderes drin liegen kann, denn manchmal ist es so. Vielleicht zeige ich mal ein Beispiel, wie das anders aussehen kann. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber wenn ich die gleiche Untergruppe U betrachte, aber dann müssen Sie mir gleich wirklich sagen, ob das hilfreich war. Gut, ich improvisiere jetzt schon wieder ein Beispiel. Ich nehme die gleiche Untergruppe U, aber die große Gruppe G ist jetzt um 5. Und jetzt passiert was anderes. Denn jetzt, behaupte ich, ist der zentrale Saturn von U nicht mehr U selber, sondern der wird größer. Zum Beispiel behaupte ich, dass da die Transposition 4, 5 drin ist. Sehen Sie das? Denn die ist elementfremd zu allem, was da drin ist. Deswegen sind sie vertauscht. Das heißt also, dass es wirklich daran liegt, dass dieses U4 zu klein war, um noch Platz für Elemente zu geben, die noch mit U vertauschbar sein könnten. Einfach weil es nicht möglich ist, nur die 4 zu bewegen, aber dabei nicht 1, 2 und 3 irgendwie zu sehen. Hier war es möglich, die 4 zu bewegen, ohne dass es was mit 1, 2 und 3 zu tun hat. Das heißt, wenn ich jetzt wieder in der Fixpunktsprache denke und ich denke halt irgendwie in Gruppenwirken und Kommunikationsgruppen an solchen Stellen, ich sehe dann so eine Untergruppe und dann gucke ich, was hat die für Fixpunkte und können die sich bewegen? Naja, und hier ist es so, die beiden Fixpunkte sind 4 und 5 und ja, die können sich bewegen, die können vertauscht werden. Und das ist dann ein Kandidat für ein Element, was im zentrale Saturn landen könnte. Ja.
Aber die Argumentation funktioniert immer, wenn wir nur genau einen Fixpunkt haben, oder?
Mhm. Ja. Jedenfalls kann man dann immer so anfangen, Elemente auszuschließen. Ob man dann so schnell da hinkommt und ob dann wirklich die Untergruppe gleich im eigenen zentralen Saturn ist, da würde ich sagen, nein, das stimmt allgemein nicht, aber diese Argumentation, wenn irgendwas nur genau einen Fixpunkt hat, dass der dann gar nicht wegbewegt werden kann von Elementen, die diese Untergruppe stabilisieren, wie wir später sehen werden, gibt es noch ein anderes Wort, normalisieren, zentralisieren, dann, ja, so kann man immer argumentieren. Einzelne Fixpunkte, eindeutig bestimmte, die sind gut, mit denen kann man arbeiten. Oder auch sowas wie, generell sowas wie, wenn eine Bahnlänge nur einmal vorkommt, da kann man auch mit arbeiten, das ist auch gut. Aber das müssen wir noch ein bisschen üben. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir da so allgemein systematisch mitarbeiten können. Wir können jetzt erstmal nur an Beispielen so eine Idee davon bekommen, wie das helfen kann. Und um zu sehen, dass etwas nicht in einem Zentralisator liegt, reicht es, einmal zu sehen, dass da etwas nicht vertauschbar ist. Das ist bei einem einzelnen Element ja klar. Wenn ich einen Zentralisator habe von einem einzelnen Element, dann gucke ich immer nur, ob ich damit vertauschbar bin. So. Aber hier bei der Untergruppe U habe ich ja insgesamt drei Elemente, bei denen ich was prüfen muss. Das eine ist langweilig, aber hier sind zwei interessante Elemente drin, nämlich 1, 2, 3 und 1, 3, 2. Und jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, jedes Mal nachzuprüfen, ob ich auch wirklich mit beiden vertauschbar bin. Aber der Punkt ist, eins von den beiden reicht und die sind zueinander invers. Und da kommen wir dann zur nächsten Eigenschaft, die Zentralisatoren haben und die das einfacher machen, da Dinge nachzugucken. Zentralisatoren sind Untergruppen. Wenn ich also da irgendwas drin gefunden habe, dann habe ich automatisch auch immer alle Potenzen davon, Inverse, ich kann verknüpfen, bla bla bla. Das heißt, ich muss nicht jedes Element des Zentralisators einzeln finden. Es reicht, wenn ich genug gefunden habe, um dann zu sagen, ja, der Rest lässt sich dann daraus basteln. Warnhinweis, auch wegen der nächsten Übungsserie, die jetzt kommt, wo diese Sachen schon vorkommen und noch ein bisschen mehr. Ich mache gleich einen kleinen Ausblick, bevor wir aufhören, weil ja noch Evaluationszeit ist. Warnhinweis. Mit dem, was Sie bisher an Gruppentheorie wissen, ist es je nach Gruppe, je nach konkretem Beispiel, schwierig, einen kompletten Zentralisator einfach so auszurechnen und hinzuschreiben. So, wenn ich Sie darum bitten würde, wäre das in vielen Fällen ein bisschen viel verlangt, so da wo wir jetzt sind. Aber was Sie schon können mit Ihren Mitteln ist, bei einzelnen Elementen oder bei einzelnen Untergruppen zu entscheiden, liegen die da drin oder liegen die nicht drin. Das können Sie. Bisschen haben wir das jetzt schon gesehen, bisschen kommt das in den Übungsserien vor und wir werden hier auch weitere Beispiele besprechen, an denen Sie das erkennen können. Das erwarte ich also. Ich erwarte nicht, dass Sie in jeder Situation in der Lage sind, ganz allgemein mir erklären zu können, ja, so sieht es aus und so groß ist das und bla bla bla. Nee, vielleicht nicht. Vielleicht nur eine Abschätzung oder so. Aber ich erwarte, dass wenn ich Ihnen ein konkretes Element gebe und Sie frage, liegt das im Zentralisator oder nicht, dass Sie das dann beantworten können. Denn dafür brauchen Sie nur die Definition und Sie müssen wissen, wie man da rechnet. Nur um einmal kurz die Erwartungshaltung hier klar zu machen. Denn eine vollständige Bestimmung eines Zentralisators oder Normalisators ist jetzt am Anfang noch schwierig. Hier in diesem Beispiel einmal zu erklären, warum der so klein ist, ja gut, aber das geht auch nur, weil der wirklich alles so überschaubar ist und wir die einzelnen Elemente alle so in die Hand nehmen können. Das ist nichts, was ich in einem größeren, allgemeineren Kontext jetzt schon erwarten würde. Wir duschen nur mal so, was da nächste Woche auf uns zukommt, was die nächsten Konzepte sind, damit Sie sich, unter anderem damit Sie sich nicht erschrecken, wenn Sie dann in der Übungsserie entsprechende Wörter sehen. Denn wir sind da dann mittendrin. Die Übungsserie ist ganz nah an dem, was wir hier gerade tun. Das nächste Konzept, was wir sehen werden, sind Zentrum und Normalisator. Und der Normalisator ist quasi eine Abschwächung vom Zentralisator. Da erwarten wir nicht, dass die Elemente mit allem da vertauschbar sind. Wir erwarten nur, dass die Untergruppe als Ganzes sich nicht wegbewegt. Besprechen wir nächste Woche ganz in Ruhe. Aber ne, nur damit Sie den schon mal sehen in der Übungsserie, aha, wir üben also jetzt wirklich direkt sofort damit umzugehen. Sie können schon ins Skript gucken, Sie können schon sehen, wie die Sachen definiert sind. Nächste Woche besprechen wir es in Ruhe und üben dann auch damit umzugehen. Und dann werden wir ganz eng diese Verflechtung zwischen diesen Wörtern und der Konjugationsabbildung besprechen. Ist gerade sehr theoretisch. Ich werde mir Mühe geben, das immer schön mit Beispielen aus konkreten Gruppen zu unterlegen, aber ansonsten ist es jetzt erstmal so. Hat das ein bisschen geholfen, hier nochmal zu zeigen, dass es nicht nur um die Untergruppe geht, sondern auch um die große Gruppe und dass ich daran was verändern kann? Hat das geholfen? Ein bisschen. Okay. Dann bedanke ich mich erstmal an dieser Stelle. Ich werde dann gleich die Folie zeigen mit dem QR-Code, damit Sie jetzt Zeit haben, in Ruhe die Evaluation zu machen. Für die Leute, die das Video gucken, Wenn es noch rechtzeitig ist, bitte nehmen Sie an der Evaluation teil, damit ich ein möglichst gutes Stimmungsbild bekomme. Vielen Dank. Ja.